Heute ist Palmsonntag, also der Anfang der Karwoche. Je nachdem natürlich, wann du diese Episode anhörst. Das bedeutet unter anderem, dass am kommenden Freitag der Karfreitag ist. Oder wie es im Englischen so schön heißt, Good Friday, guter Freitag. Die Frage, die sich uns stellt, ist, welches Fest genau feiern wir am kommenden Wochenende? Die einen feiern das Frühlings- oder Osterfest. Das Wort Ostern kommt vom Namen Ostara. So hieß die germanische Göttin des Frühlings, der Fruchtbarkeit und der Morgenröte. Ihr zu Ehren haben die Germanen im Frühling ein großes Fest veranstaltet. Deswegen heißt das erste große Fest im Frühling Ostern. Wenn wir uns alles so rund um das heutige Osterfest anschauen, so ist das für mich die plausibelste Erklärung bei all den Eiern und Hasen und solchen österlichen Bräuchen, die wir so nicht in der Bibel finden. Die Juden wiederum feiern das Passafest oder Passover. Aber woher kommen diese Begriffe? Passa oder Passover kommt ganz einfach von dem Begriff vorübergehen, im Englischen eben Passover. Entstanden ist dieses Passafest, als die Israeliten noch in Ägypten waren. Du erinnerst dich in dem Zusammenhang an den Pharao, an Mose und die 10 Plagen. Und die letzte der 10 Plagen war ja der Tod der Erstgeborenen im Land. Damit die Israeliten, also das Volk Gottes, genau davor verschont blieben, sollen sie ein Lamm schlachten und das Blut davon an die Pfosten und den Türbalken ihrer Eingangstür streichen. Wenn wir uns dieses Bestreichen der Türen bildlich vorstellen, so bilden sie jedes Mal ein Kreuz dabei. Das Lamm, das dafür geschlachtet wurde, war das Passalamm. Die Juden feiern bis heute das Vorübergehen dieses Engels an ihrer Tür, sodass in ihrem Haus niemand starb. Und da die Juden Jesus ja bis heute noch nicht als ihren Messias angenommen haben, feiern und leben sie nach wie vor ihre Feste ausschließlich nach alttestamentlichen Begebenheiten. Ja, und was feiern wir neutestamentlichen Christen dann konkret? Die Christen gedenken an den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, also Gottes Sohn. Den Rahmen, wie wir dem gedenken sollen, hat Jesus selbst festgelegt, indem er das Abendmahl einsetzte. Genau von diesem Abendmahl schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Leute in Korinth. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte und es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Nachzulesen in 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 25. Also die drei Feste nochmals kurz auf den Punkt gebracht. Die Heiden feiern das Ostern- oder Frühlingsfest, die Juden das Passa- oder Passover und die Christen das Abendmahl. Bei uns ist der klassische Kreuzigungstag von Jesus der Freitag, der Karfreitag oder auf Englisch der Gute Freitag. Aber um was geht's denn konkret? Genau das hat Gott bereits im Garten Eden definiert, als er zur Schlange, also Satan, sagte, in 1. Mose 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Als Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, also am Karfreitag, hat er der Schlange, also Satan, den Kopf zertreten. Und diese hat ihn dabei in die Ferse gestochen. Er musste dafür ans Kreuz. Damit wurde Jesus unser Opferlamm, das auf Golgatha gestorben ist. Das lesen wir in Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Mensch Adam brachte die Sünde in die Welt und Gottes Sohn, Jesus Christus, hat das Sündenproblem persönlich wieder gelöst. Man kann es auch so zusammenfassen, der Karfreitag ist die praktische Umsetzung des Evangeliums, also von der frohen Botschaft, dass das Sündenproblem gelöst ist. Gut, dass uns dazu in den vergangenen Episoden die beiden Bücher 1. und 2. Mose oder eben Genesis und Exodus angeschaut haben. Ohne diese Berichte ist es fast unmöglich zu verstehen, was da an Karfreitag wirklich geschah. Schauen wir uns das Ganze im Detail noch etwas genauer an. Auf die Sünde Adams folgte bekanntlich der Fluch Gottes, 1. Mose 3, 17 bis 18. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Der Fluch steht also in engem Zusammenhang mit dem Begriff Dornen. Seine Krönung findet dieses Thema dann wortwörtlich im Tragen der Dornenkrone von Jesus am Kreuz. Das Symbol schlechthin, dass Jesus die Sünden und den Fluch der Sünde für uns ans Kreuz getragen und damit eliminiert hat. Auch die Fastopferung von Abrahams Sohn Isaac, die wir uns ja vor kurzem angeschaut haben, ist natürlich eng mit dem echten Opfertod von Jesus verbunden. Apropos Abraham und Isaac. Die meisten Bibellehrer gehen davon aus, dass der Ort, an dem Abraham Isaac opfern sollte, derselbe Ort ist, an dem später Jesu Kreuz stand. Da wir uns heute den Karfreitag, also den Todestag von Jesus anschauen, möchte ich uns zum Schluss noch mit einer interessanten Bibelauslegung dazu vertraut machen. Man kann die einzelnen Punkte durchaus so verknüpfen und sie ergeben meines Erachtens so auch sehr viel Sinn. Oder wie unser Podcast heißt, eine biblische Sinnflut eben. Wir alle kennen sicher die Geschichte von David und Goliath. David erlegt diesen Riesen Goliath mit seiner Steinschleuder. Dieser Goliath war der übermächtige Feind des Volkes Israel. Und wenn David in dieser Begegnung für Gott steht, dann steht Goliath für Satan. Es gibt bei dieser Geschichte eine Begebenheit, die gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht. David erlegte den Goliath und schlägt ihm daraufhin den Kopf ab. Diesen Kopf bringt er dann irgendwann nach Jerusalem. 1. Samuel 17, Vers 54. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Danach lesen wir offiziell nichts mehr in der Bibel davon, was dort mit diesem Kopf geschah. Sicher ist allerdings, dass er diesen Kopf nicht in die Stadt brachte, sondern ihn irgendwo außerhalb lagerte, begrub oder wie auch immer. Laut Gesetz war er ja unrein, da er einen Toten berührt hatte. Der Schädel Goliaths war also außerhalb von Jerusalem. Du ahnst sicher schon, wo das hinführt. Als Gott das erste Mal das Evangelium predigte, war seine Zuhörerschaft noch sehr überschaubar. Satan und Adam und Eva. Gott sagte ihnen im Garten Eden, wie er das Sündenproblem lösen wird. Dabei wird Satan Jesu in die Ferse stechen, Jesu wird aber darauf den Kopf von Satan zertreten oder auch zermalmen. Das haben wir ja schon gelesen. Wir sehen den einen Teil wortwörtlich an Karfreitag erfüllt. Die Füße Jesu wurden von den Nägeln durchbohrt, Satan sticht ihm in die Ferse. Was ist aber mit dem zweiten Teil? Du wirst ihm den Kopf zermalmen oder zertreten. Kann es sein, dass der Name Golgatha von dem Namen Goliath stammt? Es heißt ja auch, dass dieser Goliath aus Gat stammt. Also Goliath aus Gat, Golgatha, Schädelstätte. Dass das Kreuz auf Golgatha stand, steht ja außer Frage. Aber kann es sein, dass das auch der Platz ist, zumindest die Gegend, an dem der Kopf Goliaths aus Gat begraben wurde? Kann es sein, dass diese Vorhersage aus dem Garten Eden so wortwörtlich erfüllt wurde? Als Jesus starb, heißt es ja in Matthäus 27, Verse 50 und 51, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab seinen Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. War das der Moment, als der Schädel Goliaths durch dieses Erdbeben zertrümmert wurde? Die Antworten dazu überlasse ich ganz alleine dir. Auf jeden Fall ist es sicher, dass das Kommen und das Sterben Jesu grundlegend die Dinge veränderte. Wir sehen das zum Beispiel auch an ganz einfachen äußerlichen Dingen. Zum Beispiel daran, dass es für die Hirten auf dem Feld mitten in der Nacht plötzlich hell wurde und ihnen die Engel auf dem Feld erschienen. Im Gegensatz dazu wurde es bei Jesu Tod am Kreuz an diesem besagten Karfreitag mitten im sonst hellen Mittag dunkel, sehr dunkel, die Bibel beschreibt es als finster. In Markus 15, Vers 33, als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Also von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr mittags. Und unsere Bibel ist voll von vielen weiteren Zusammenhängen rund um das Leben und Sterben Jesu. Paulus fasst das alles so zusammen in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. In genau diesem Sinne bis zum Auferstehungssonntag.